Hey, herzlich willkommen hier bei Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Und wisst ihr was, wir starten schon in die zweite Staffel. Und ich bin heute nicht alleine hier, ich habe heute den Andi hier. Andi, herzlich willkommen. Andi, Mr. Jugendarbeit, mehr dazu gleich. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob und wie wir Jugendliche für Jesus Christus begeistern können. Jugendliche, die in unserer Zeit heute leben, inmitten von Social Media, Sucht, Trends, Zukunftsängsten, die sie haben und solchen Dingen. Und ich freue mich, Andi, dass du da bist und wir miteinander reden können. Andi, wer oder was ist Mr. Jugendarbeit? Also das Team hat mir ein bisschen hier geholfen und mir schon mal ein paar Sachen gegeben. Ich hau das mal raus und du ergänzt es gerne, okay?
Mhm.
Also, Anna und du, ihr habt vor ungefähr 15 Jahren geheiratet.
17.
Okay, das stimmt schon nicht. Und später dann 4 Kinder adoptiert. Auf einmal.
Auf einmal, das
voll
stimmt.
Krass. Ja. Ihr lebt in Rumänien und du hast Mr. Jugendarbeit gegründet, eine Initiative, die Eltern, Jugendleitern, Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben, die ein Herz für Jugendliche haben, die es ihnen hilft, irgendwie Jugendliche besser zu verstehen. Also diese Generation zu verstehen, wie ticken die, ihre Lebenswelt zu verstehen. Das habe ich richtig so verstanden. Ja?
Genau, wir sind so ein Missionswerk, können wir sagen, oder eine Missionsarbeit, die das klare Ziel hat, wir wollen bei Evangelisation und Jüngerschaft helfen und rüsten aus. Eltern, Lehrer, Jugendleiter.
Cool. Eine Frage, Andi, als du Anna das erste Mal gefragt hast, ob sie dich heiraten will, ob ihr heiratet. Was hat sie gesagt und wann hast du sie zum zweiten Mal gefragt?
Wow, ihr habt euch vorbereitet. Also Anna und ich, Anna und ich, wir haben uns kennengelernt in Rumänien gegenüber vom Frauenhaus. Meine Mama ist auch Missionarin und sie hat ein Frauenhaus gegründet, das heißt Frauenhaus Esther. Esther-Frauenhaus, glaube ich, oder.de ist eine Domain. Und dort gegenüber hat Anna gewohnt, Tochter von einem Pastor, von einer Pfingstgemeinde. Und an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, sind wir abends in die Jugendgruppe gegangen. Mhm. Und da habe ich sie auch Spaß gefragt, ob sie mich heiraten will. Das war so eine peinlich komische Situation. Ich war jung, ich war wirklich jung, sehr jung.
Aber du warst begeistert von ihr.
Ja, sie hat übersetzt für mich. Ich konnte kein Rumänisch und da war ein Typ, der wollte mit ihr reden und sie meinte, mach was, dass er nicht kommt. Und dann habe ich ein Haargummi von ihr genommen, zum Ring gerollt, bin auf die Knie gegangen in der Jugendgruppe. Also es ist cringe, das heißt peinlich, was ich da gemacht habe. Ich war halt wirklich in meinem jugendlichen... und dann hat sie aus Spaß Ja gesagt. Und dann 3 Tage.
Sie hat aus Spaß Ja gesagt.
Aus Spaß Ja gesagt, ja. Okay. 3 Tage später waren wir zusammen und ich glaube, 3 Monate danach habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Das war am 7.7.2006. Das war eine schöne Situation. Da hat sie dann auch Ja gesagt. Möglicherweise hat sie gefragt, ist es dein Ernst bei einem oder bei beiden der Fälle? Aber. Dann ein Jahr danach, am 7.7.2007, haben wir dann geheiratet. Und seitdem sind wir verheiratet, 17
cool.
Jahre.
Ja, krass. Und ihr lebt in Rumänien?
Das ist richtig, genau. Wir sind hingezogen, um unsere 4 Kinder zu adoptieren. Und dachten, wir bleiben nur 6 Monate, so lange dauert der Prozess. Da hat dann aber 3 Jahre gedauert. Und jetzt sind wir schon 7 Jahre dort. In der Zeit haben wir Mr. Jugendarbeit angefangen und andere lokale Arbeiten und sind dort engagiert. Und wenn Gott uns woanders hinruft, wir sind ready.
Ja. Cool. Aber reden wir da ein bisschen drüber. Nimm uns ein bisschen mit hinein, wie das dazu gekommen ist, dass du nach Rumänien gekommen bist, dass du, also mit Anna, das hast du schon erzählt, aber dann auch die Kinder aufgenommen hast. Wie kommt das? Kommt dir einfach auf die Idee oder hast du schon immer auf dem Herzen, ich will Kinder adoptieren oder was?
Ja, ja? Also mit Rumänien, ich hole mal ein bisschen weiter aus.
Ja, hol ein bisschen aus.
Ich bin in Rumänien geboren, in Transsilvanien, also in einer kleinen Stadt in Rumänien. Okay. Und 1990 ist meine Familie, wir sind ja Siebenbürger Sachsen, als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wir waren in Nürnberg in einem Flüchtlingsauffanglager für 3 Monate. Und das hat mir mein Vater heute erzählt. Er sagte, Andi, weißt du, du gehst ja heute nicht zum ersten Mal zu Werner Heugelbach, sondern... zum zweiten Mal. Das erste Mal waren wir hier 1990, als wir neu als Flüchtlinge in Deutschland angekommen sind. Wir haben hier in der Nähe Verwandte, ist meine Familie hierher gekommen. Also ich weiß nicht, ob das Gebäude hier schon stand.
Ja, das stand da schon.
Okay. Und die wollten den Werner treffen. 1990.
Da lebte der schon lange nicht mehr.
Das haben sie denen dann auch gesagt. Ich war hier im Auto, ich war 3 Jahre alt.
Ja, 90 war ich noch nicht hier. Aber interessant.
Ja,
ja, witzig.
Die kannten das Missionswerk Werner Heukelbach, weil die hatten Traktate an Geschwister in der ganzen Welt, auch in Osteuropa.
Erklär uns, was sind Traktate?
Traktate.
Das da kann man jemanden mit traktieren.
Wenn hier nur einer wäre, der wüsste, wie man Traktate, ist ja euer Ding.
Flyer.
Flyer, genau. Die haben die Leute ermutigt und die Christen, und es kam an, und es kam auch bei meinen Eltern damals an in Rumänien, noch während des Kommunismus, und die dachten, okay, wir kennen jetzt nicht viele Leute in Deutschland, wir vernetzen uns mal und gucken, ob der Werner da ist, und war er halt nicht. Und das war das erste Mal, dass cool. Und jetzt 30 plus, wie viel, 35 Jahre später sitze ich wieder hier.
Super cool.
Diesmal durfte ich auch aus dem Auto raus. Genau, also wir kommen aus Rumänien, wir haben den Hintergrund dort, und als meine Mutter dann das Frauenhaus in Rumänien gestartet hat, war klar, die Verbindung zu Rumänien bleibt, wir engagieren uns dort langfristig, und Anna und ich haben dann geheiratet, wir haben in Lörrach gewohnt, später in Basel, haben Theologie studiert, haben in der Jugendarbeit gearbeitet und hatten den Kinderwunsch. Konnten selbst keine Kinder haben, haben gebetet, haben uns gefragt, was dran ist für uns, in vitro oder nicht. Und weil wir in der Jugendarbeit waren, haben wir gesagt, es gibt so viele Kinder auf der Welt, die Eltern brauchen, dann machen wir einfach Jugendarbeit, so viel wir können, und nehmen so viele Jugendliche auf in unseren größeren Einflussbereich, und haben aber dann auch einen Kurs gemacht für potenzielle Adoptiveltern. Landkreis Lörrach, wir waren auf der Warteliste für Adoption, und dann kam eben der Anruf aus Rumänien, vom Frauenhaus, ob wir denn nicht 4 Kinder adoptieren wollen würden, die gerade verlassen wurden. Und haben wir darüber gebetet.
4 Kinder aus einer Familie?
Genau, alle biologische Geschwister. Okay. Die Mutter war zum Zeitpunkt der Geburt unserer Ältesten 14, und mit 20 hatte sie schon alle 4. Genau, und eine dramatische Geschichte, schwerer Hintergrund, viel Gepäck zu tragen. Aber Gott hat da viel gewirkt an den Kids und uns auch die Kapazität gegeben, das mitzubegleiten. Ich glaube, da sind wir sehr bewahrt geblieben. Nach dem, was ich jetzt so weiß über Adoption und wie das Familien herausfordern kann. Hm. Auf jeden Fall sind wir dann aus der Schweiz, da wo wir dann gewohnt haben und Jugendarbeit gemacht haben, ausgewandert nach Rumänien, haben das tolle Loft hinter uns gelassen, die super Gemeinde, und haben dann erstmal in einem kleinen Apartment gewohnt für ein paar Jahre, im Wohnzimmer auf dem Sofa geschlafen, weil wir dachten, es dauert ja nicht lange, so eine Adoption, und hat dann doch länger gedauert, und war aber gut, weil die Kinder ab dem Zeitpunkt, an dem sie ins Frauenhaus kamen, bis zu dem Zeitpunkt, bis heute, sind sie eigentlich nicht umgezogen, in einer Straße, immer die gleichen Routinen, gute Jugendarbeit, Leute, die in sie investieren.
Ja, ja. Spannend. Eure Kinder sind jetzt wahrscheinlich so grob 8 bis 14 Jahre?
Ja, wir haben eine Teenagerin, und die zweite wird im November Teenager, also ist auf dem Weg dahin. Und
dann. Wie erlebst du das, deinen Kindern deinen Glauben irgendwie näher zu bringen? Ist das leicht?
Ja, weil unsere Kinder kamen ja durch die Krise. Mhm. Und Kinder, die viel Krisen ausgesetzt sind, die werden sehr schnell erwachsen und strecken ihre Fühler aus und die checken dich ab und sehen, okay, will ich das haben, was er hat, will ich mit denen unterwegs sein. Und wir hatten durch das Frauenhaus eine Atmosphäre, die nicht nur ruhig und friedlich ist, sondern auch schön. Also es ist ästhetisch schön im Frauenhaus. Es ist ein richtiges Nest, wo man sich geliebt fühlt, und sehr viele Leute in sie hinein investiert haben. Und für sie waren wir, als wir da neu ankamen, wie eine Extension vom Frauenhaus. Mhm. Und das Frauenhaus ist heute noch da. Also Mitarbeiter betreuen sie heute noch. Und das ist super. Ich glaube, was es leicht macht, ist, ich weiß nicht, Gott hat es einfach geöffnet. Man weiß ja nie, wie man mit der Chemie so zusammenpasst. Mhm. Wenn man gematcht wird, so eine blended family oder so. Ich kann das gar nicht so erklären. Ich glaube, es hängt viel mit auch mit Fragen zusammen, dass man offen reingeht und fragt und zuhört, ist so ein bisschen mein Geheimtipp an alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Beziehungen sind das Wichtigste und in Beziehungen ist das Wichtigste, gute Fragen zu stellen und dann zuzuhören, weil man sich so das Recht erarbeitet, gehört zu werden, weil man so unter Beweis stellt, dass man wirklich interessiert ist und nicht nur Informationen teilen will und weil man so auch dann vorbereitet, das Interesse beim Gegenüber aufbaut, dass man dann selbst was weitergeben kann, was sie dann auch gerne aufnehmen.
Mhm. Du bist ja eigentlich Marketing-Experte.
Das Wort Experte, da würde ich... ich bin fasziniert von Marketing, ja.
Aber du hast es nicht gelernt?
Ich habe es studiert, aber abgebrochen, weil wir dann für die Adoption...
Okay, aber gekommen. Du hast schon dich ja damit beschäftigt. Studium, okay, wenn auch nicht fertig gemacht. Aber wie bist du da zur Jugendarbeit gekommen? Also wie war dein Werdegang und wie kam es dazu, dass du Mr. Jugendarbeit gegründet hast?
Ja, als ich in Deutschland aufgewachsen bin, also mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen, dann haben wir ein Dorf gefunden in Hessen, wo wir dann aufgewachsen sind und dort hatten wir eine super Gemeinde. Mhm. Die Gemeinde hatte selbst keinen hauptamtlichen Pastor, hat gemerkt, dass die Jugendlichen wegbrechen und gesagt, wir müssen handeln. Also haben sie bei der benachbarten Bibelschule Beröhr gefragt, ob nicht jemand kommen könnte, der helfen kann. Und ich hatte das Vorrecht, dass der Johannes Schneider mein Jugendpastor wurde. Der ist ja dann später Dozent dort geworden und der hat richtig in uns investiert, in die Jugendlichen. Also ich würde ihn mitverantwortlich machen dafür, dass ich heute Jugendarbeit begeistert bin. Mhm. Und dann gab es noch jemanden in der Gemeinde, der das Technikteam geleitet hat. Der war Informatiker bei einer Volksbank. Und der hat mir beigebracht, wie man mit Content-Management-Systemen arbeitet und die Webseite für die Gemeinde macht. Die zwei zusammen, Webseite und Technik und Jugendarbeit, hat dann später, viele Jahre später, eine Langzeitwirkung entfaltet, nämlich Mr. Jugendarbeit, also die Plattform. Mhm. Das ist so ein bisschen die Origin-Story. Und als wir dann nach Rumänien ausgewandert sind und nicht mehr direkte Jugendarbeit machen konnten, wollte ich gerne Creator werden. Also das war mein Traum. Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich YouTuber wie Casey Neistat gesehen habe, wie der vloggend durch New York auf seinem Boosted Board fährt, das war faszinierend. Ein Jugendlicher, den ich in der Jugendarbeit hatte, hat mir die Videos gezeigt. Erste Video hat mich fasziniert. Ab dem dritten Video habe ich mir gedacht, oh, das kann ich aber auch.
Was hat dich fasziniert?
Die Freiheit, sich kreativ auszudrücken, ein Leben zu leben, das voller Abenteuer ist. Jeder Tag ist ja eine Produktion, ein kleines Abenteuer, das er abfilmt und über Nacht schneidet. Der YouTuber, von dem, der mich so inspiriert hat, der ist natürlich ein Extremfall. Der schläft auch nur 3-4 Stunden und hat sehr viel Energie. Auf jeden Fall, ab dem 6. Video habe ich gedacht, okay, ich guck mal, was so eine Kamera kostet, habe mir eine gekauft und dann selbst angefangen zu vloggen. Und so kam dann der Wunsch, wuchs in mir, ich möchte ein christlicher Creator sein, also jemand, der regelmäßig YouTube-Inhalte und auch andere Inhalte, Newsletter-Inhalte bereitstellt, um einerseits meinen kreativen Drang oder das, was Gott in mich hineingelegt hat, auszudrücken und aber auch, um meine Hauptmission im Leben umzusetzen, nämlich jünger zu machen und das Evangelium zu teilen. Und so kam dann ein Puzzleteil ins andere und Mr. Jugendarbeit ist eine Plattform, die mit Creator-DNA funktioniert. Mhm. Also wir denken sehr stark so, wie ein YouTuber denken würde und deswegen können wir sehr schnell agieren und sehr großzügig unterwegs sein, weil wir eben nicht wie ein klassischer Publisher oder Verlag denken.
Ja, cool. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Eine Frage habe ich noch. Hast du, abgesehen von deinen eigenen Kindern, sonst Kontakt im Alltag mit Jugendlichen? Du hast ja gesagt, du lebst in Rumänien, hast in Deutschland Jugendarbeit gemacht. Wie sieht das da heute aus? Und findet sich dein Anliegen für die Gen Z, vor allem in deiner Arbeit, in der du ja eher Jugendlichen oder Jugendleitern und Eltern, solche, die mit Jugendlichen zu tun hast, zurüstest? Oder beherrschen Jugendliche auch deinen eigenen Alltag, dass du da drin bist und deine eigene Praxiserfahrung hast?
Ja.
Das würde mich interessieren.
Also eine Phase, in der wir uns voll um die Kinder gekümmert haben, die gab es. Und jetzt bin ich tatsächlich wieder Jugendpastor für eine Gemeinde in Rumänien, in meiner Drittsprache. Das habe ich gerade erst angefangen. Bin ich gespannt, wie das wird.
Was ist die zweite? Schweizerdeutsch.
Englisch.
Ach, Englisch natürlich, logisch, ja. Aber du machst Rumänisch.
Jetzt auf Rumänisch, genau. Das passt. Habe ich gelernt. Ja, gelernt jetzt. Also die Sprache habe ich durch die Kinder gelernt und ja, also ChatGPT hilft beim Schreiben von Texten, die kann ich ja dann auswendig lernen. Aber ja, jetzt mache ich tatsächlich wieder Jugendarbeit in Rumänien und die Mischung macht es. Also die Mischung aus Erziehung von eigenen Kindern und Jugendarbeit in der Gemeinde. Ich glaube, da bleiben wir fit bei Mr. Jugend. Und ich bin ja nicht alleine Mr. Jugend, wir haben ein Team.
Okay.
Ein sehr fittes Team. Da ist zum Beispiel die Esther, die ist in Neubrandenburg, Missionarin und die macht lokale Jugendarbeit. Da ist die Carola, die macht Jugendarbeit. Genau. Und einige andere, die da regelmäßig Inhalte mit reinbringen. Oder die Priscilla Milano in Italien ist Mama und ist auch engagiert in der Gemeinde. Und neben den Ehren- und Hauptamtlichen im Team haben wir ja noch so viele Autorinnen und Autoren, 150 Organisationen und Autoren, die Inhalte für unsere Jugendarbeit bereitstellen. Also ich entwickle mich zunehmend zu einem Kurator und nicht mehr so der Creator von der Plattform. Und eines Tages werde ich die wahrscheinlich auch sogar aus den Händen geben. Darauf arbeite ich hin, damit es langfristig auch Frucht bringen kann, weil so eine Organisation steht und fällt, wenn man sie so stark an eine Person bindet, mit der Person. Und wenn ich mir Jesus angucke, dann muss ich ja damit rechnen, dass ich irgendwann mal
in den Himmel gehe.
Ja, und dann sollen gefälligst andere weitermachen.
Genau. Ja, ist wichtig, den Staffelstab rechtzeitig zu übergeben.
Ja.
Jetzt sind wir schon voll bei Mr. Jugendarbeit, super. Du hast jetzt Italien erwähnt, du selber bist in Rumänien, aber es ist alles deutschsprachig, oder gibt es in mehreren Sprachen?
Wir sind noch deutschsprachig und wir sind in Gesprächen mit anderen Organisationen, das europaweit in anderen Sprachen aufzubauen. Und die Methodik, die ich da angehe, ist, ich suche Creator in den jeweiligen Ländern, die der Mr. Jugendarbeit für ihr Land sein wollen oder die erste Person, die sich da hinstellt. Und denen bringen wir alles bei und die dann multiplizieren wir das.
Ja, ja. Sehr gut. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie arbeitet ihr in dem Team? Du hast eben 3-4 Namen genannt, an unterschiedlichen Standorten. Ich denke mal, ihr habt da regelmäßig dann Online-Meetings und so. Was sind da so deine Aufgaben da drin?
Ja, ich glaube, das Wichtigste an so einer, ich nenne es mal Organisation, obwohl wir noch so jung sind, ist die Kultur. Und die Kultur zu prägen, sich als meine Aufgabe. Das geht von dem Hauptwert der Großzügigkeit, den ich präge. Ich lebe das ja vor. Ich bin großzügig mit meiner Zeit unseren Teamkolleginnen und Kollegen gegenüber, aber auch mit Geld, mit Unterstützung, wenn es geht. Und auch die Inhalte möglichst immer großzügig. Wir treffen uns jeden Montagmorgen zum Team-Meeting. Und die Team-Meetings definieren sich vor allem durch ein 3-Frage-Set, das wir durcharbeiten. Du musst dir so vorstellen, wir treffen uns für 1,5 Stunden und sprechen nur über diese 3 Fragen und die sind nur beziehungsorientierte Fragen.
Jetzt sind wir gespannt, welche Fragen.
Genau, deshalb sage ich ja, Beziehungen sind das Wichtigste im Leben und das leben wir auch vor, indem ich die ersten Stunden. Die erste Frage ist, erzähl uns ein Highlight aus deiner letzten Woche und danach erzähl uns ein Lowlight aus deiner letzten Woche. Das funktioniert im Kindergottesdienst, das funktioniert bei den Pfadfindern, das funktioniert auch bei Treffen mit Erwachsenen, die hauptamtlich miteinander arbeiten. Und dann, wenn Highlight und Lowlight geteilt wurden, kann beliebig lang sein, kann bei jüngeren Leuten ein Satz sein, kann bei Erwachsenen auch mal 15, 20 Minuten sein, sage ich in der Regel, jetzt, wo wir das miteinander geteilt haben, komm, lass uns das vors Kreuz bringen und Gott mit da involvieren, dass er da sein Wunder tut oder das mitträgt. Das Schöne an dieser 3-Frage-Formel ist, das ist in Essenz das, was wir in der Kinder- und Jugendarbeit machen wollen. Wir wollen zuhören, deswegen fragen wir. High und Lows, wenn die geteilt werden, da öffnet man sich. Und wenn wir auch unsere Highs und Lows teilen, da entsteht eine Beziehung. Aber dann das Wichtigste ist, wir binden die Leute dann nicht an uns, deswegen die 3. Frage, sondern wir binden sie an Jesus. Und dann wissen sie langfristig, wenn ich ein High oder ein Low in meinem Leben habe, ich kann immer zu Jesus gehen. Dort ist meine Anlaufstelle. Und damit ist meine Aufgabe erfüllt. Ich habe in Beziehung gelebt und ich habe sie in die Beziehung mit Jesus geführt. Und das replizieren wir, skalieren wir auf viele, viele andere Content Pieces. Oh, es ist sehr schwer, Deutsch zu sprechen ohne englische Worte, merke ich gerade. Content Pieces. Okay. Ja. Schön. Die drei Fragen. Danach haben wir ein Redaktionsmeeting und dann operieren wir nach dem Modus, wir sagen, jeder sucht sich sein Lieblingsthema raus. Mir ist es wichtig, dass wir schnell Inhalte publizieren und nicht lange an, wir haben zum Beispiel mal fast 2 Jahre an einer Andachtsserie durchs Alte Testament gearbeitet, übersetzt aus dem Englischen. Das war ein Leidensweg. Es ist da, es ist online, aber wir merken, wenn ich ein Thema nehme, das die Esther brennt, interessiert und einfach frage, was brauchst du? Brauchst du was? Nö, und dann geht sie los. Dann haben wir 5 neue Artikel innerhalb von 24 Stunden und die sind alle gut. Mhm. Und cool. So versuche ich, die Leute im Team freizusetzen.
Das ist gut. Das nehme ich mir gerne auch mit dir, für uns. Was ist so, du hast uns ein paar Mal angedeutet, aber was ist so auf den Punkt gebracht nochmal oder in 1-2 Sätzen eure große Vision mit Mr. Jugendarbeit? Was wollt ihr mit dem Projekt erreichen? Kannst du es nochmal?
Mhm. Alles klar, wir wollen Erwachsenen helfen in der Jüngerschaft und in der Evangelisation, indem wir sie ausrüsten. Also wir sind Ausrüster, Begleiter, vielleicht Guide für die Begleitung von jungen Menschen. Mhm. Und langfristig kann ich mir vorstellen, dass das Ding zu einem Movement wird, von Gott unter Christen in Europa, die junge Menschen erreichen wollen. Mhm. Das heißt, ja. Kurz genug?
Ja, war kurz genug, waren zwar mehr als ein Satz, aber ist auf jeden Fall gut verständlich. Du hast gesagt, ihr arbeitet viel mit Partnern zusammen. Das ist Content, den ihr auf eure Plattform packt. Der kommt nicht alles nur von euch, sondern von vielen anderen. Welche Angebote habt ihr denn da konkret für Eltern, Jugendgruppen, Gemeinden, Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten und wissen wollen, wie die ticken?
Mhm. Der größte Content-Partner, den wir haben, ist Access aus Colorado Springs. Die machen Ressourcen wie den Culture Translator. Das ist ein Freitags-Newsletter, der über kulturelle Trends informiert. Anfänglich haben wir den übersetzt, haben wir ein paar Jahre gemacht und nach haben wir mehr lokale, also deutsche oder Schweizer oder österreichische Inhalte eingebaut. Und jetzt ist es ein Hybrid. Das ist ein Trend-Update-Newsletter mit Beziehungsfragen am Ende von jedem Trend-Update. Das ist ein Newsletter. Daneben haben wir einen neuen Eltern-Newsletter. Der richtet sich vor allem an Eltern mit Themen wie Smartphone oder Pornografie oder wie rede ich mit meinem Kind, meinem Jugendlichen über Hausaufgaben und viele, viele andere Dinge. Das ist der Fokus für Eltern, also alles, was mit Pädagogik oder Parenting zu tun hat. Dann haben wir den Leaders-Bereich. Das ist ein Newsletter, der sich an Hauptamtliche richtet mit Inhalten wie: Wie mache ich denn zum Beispiel so einen Aufruf bei einer Evangelisation nach vorne? Also ein Altar Call. Macht man das heute noch? Und wenn ja, wie? Also so Fachartikel hin zu Artikeln wie: Wie tickt eigentlich die Generation Z oder die christliche Generation Z? Was macht die besonders und wie erreiche ich sie am besten? Daneben haben wir noch volle ausgearbeitete Andachten, Gruppenstunden und Spiele. Also diese 5 Sparten. Mhm. Aber ich würde zusammenfassen in 3. Das ist eigentlich der große Freitags-Newsletter, der Eltern-Newsletter und der Leaders-Newsletter.
Cool. Ja, wir verlinken euch die Sachen natürlich alle in den Shownotes. Und ich denke, je nachdem, welchen Newsletter, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es jetzt 3 verschiedene.
Man meldet sich einfach immer zu allen an und wenn man einen bekommt, der einem nicht gefällt, kann man unten abbestellen und dann
kriegt man nur noch 2.
Dann kommt dann auch die Maske, die einem erklärt, oh, schau mal hier, zu diesen anderen Newslettern bist du noch angemeldet.
Okay, sehr gut, cool. Welche Herausforderungen begegnen euch in dieser Arbeit, in eurem Anliegen? Was läuft schon richtig gut?
Also die Zahlen laufen richtig gut. Wir haben viel organischen Traffic, 500.000 Besucher letztes Jahr. Mhm. Dieses Jahr gehen wir auf 1 Million Besucher. 7.000 Leserinnen und Leser, die den Newsletter jede Woche bekommen, also die Newsletter jeweils. Da
geht was.
Hat ja Gott echt die Türen geöffnet. Das ist cool.
Und was sind die Herausforderungen?
Eine Herausforderung, Geld, ist ganz klar. Mhm. Ich habe gesagt, wir machen das wie ein Creator. Mhm. Aber professionelle Creator klären immer zuerst die Frage, Mark Rober, ein YouTuber, sagt, das ist der Super Mario-Effekt. Wenn du Super Mario spielst in dem Videospiel und dann in ein Loch fällst, dann stirbst du, aber macht nichts, du kannst wieder neu starten. Du hast also kein wirkliches Risiko. Super Mario Effekt übertragen auf das Content-Creator-Leben bedeutet, du hast Finanzen gesichert und du kannst spielen, also du kannst deine Arbeit machen. Und wir haben das nicht und haben einfach trotzdem angefangen, im Glauben, dass Gott uns versorgen wird. Wir haben ein Abo-Modell ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Wir haben ein Spendenmodell ausprobiert und dabei sind wir jetzt. Wir haben zunehmend gefestigt, dass wir uns als Missionare identifizieren. Und jetzt leben wir im Glauben, also seit 17 Jahren als Missionare und Mr. Jugendarbeit ist jetzt 7 Jahre alt bald, im Glauben, dass Gott uns versorgen wird. Er hat es bis jetzt jedes Jahr getan. Aber es gibt schon Monate, wo wir nicht wissen, wie es sein wird, aber bisher.
Ja. Das ist einmal, dass die Arbeit läuft irgendwie, das kostet ja auch Geld, aber es geht ja auch darum, dass die Mitarbeiter leben können. Ist das auch damit abgedeckt? Also lebst du davon?
Ja.
Echt. Also machst das Fulltime-mäßig? Du hast jetzt nicht noch eine Marketingagentur nebenbei oder sowas?
Also wir können das im Hybrid machen. Also ich kann als Freelancer arbeiten, das geht aber dann auf Mr. Jugendarbeit und es fließt dann in diesen Topf, aus dem dann mein Gehalt dann bezahlt wird. Mhm. Also Spenden ist ein Weg, ein Stream. Freelance-Arbeit ist ein anderer Stream, der dann supplementär ergänzt dann einfach den Topf.
Super, du hast das deutsche Wort gefunden.
Ist es ein deutsches Wort? Supplement?
Nein, ergänzt.
Ergänzt. Ah, das.
Okay, reden wir ein bisschen über die Gen Z, um mal irgendwie eine Grundlage zu schaffen, weil vielleicht nicht unbedingt jeder von den Zuhörern mit diesem Begriff vertraut ist. Wer ist denn überhaupt die Gen Z? Und was würdest du sagen, sind so die Haupteinflussfaktoren dieser Generation?
Ja, es gibt Generationen Schubladen.
Hat Generation sich, Schublade?
Generationen Schubladen. Ach so, hat man sich im Marketing ausgedacht. Genau. So, es gibt die Boomer, es gibt die Generation Z, es gibt Generation Y oder Millennials, dann gibt es Generation Alpha, das sind jetzt die ganz Jungen. Das sind Begriffe, die einem so um die Ohren geworfen werden. Generation Z beschreibt halt jetzt die jetzt so in die Arbeitswelt eintreten und die jetzt so aus der Schule so langsam rauswachsen. Also wenn man sagt, ich möchte mich mit Jugendlichen beschäftigen, hat in der Regel Generation Z gepasst, wobei jetzt eigentlich Generation Alpha schon die ersten Teenager-Alter also kommen. Genau. Das sind also unsere jungen Menschen. Mhm. Und was war deine zweite Frage?
Die zweite Frage war, was sind so die Haupteinflussfaktoren dieser Generation? Wovon werden sie geprägt? Mhm.
Reden wir von christlichen oder allgemein einfach alle? Allgemein einfach alle, ja. Also Familie, Eltern prägen, ist klar. Und dann später Freunde. Jetzt neu, immer stärker Social Media, weil man ja die Welt, die wird ein Dorf. Und die gleichen Influencer, Content Creator, YouTuber, die in Amerika bekannt sind und groß, prägen jetzt auch hier im deutschsprachigen Raum. Da ist Mr. Beast oder zum Beispiel. Oder die gleichen Videospiele werden gespielt, man spielt Fortnite, Roblox und die gleiche Musik wird gehört, die gleichen Musikrichtungen, man merkt, Hip-Hop wird prägender oder Elektro und das alles zusammen, also das prägt junge Menschen, natürlich auch die Wünsche und Erwartungen, man sieht Lebensstile, man sieht viel Verschwendung vielleicht auch und wünscht sich das dann auch. Ja. Mhm.
Ältere Generationen werden sehr geprägt von ihren Ländern, Kulturen und so weiter. Ist es bei der Generation Z, ich bleibe jetzt mal bei dem deutschen Begriff, weil du den auch benutzt, genauso oder handelt es sich durch, oder ist es eher so durch die Globalisierung, die Welt ein Dorf, hast du gerade schon anklingen lassen, und auch durch Social Media eher so, dass es eher so eine globale Jugendkultur gibt dieser Generation? Wie nimmst du das wahr? Also dass überall eigentlich, wenn die alle das Gleiche konsumieren und nachmachen, dann ist es irgendwie überall gleich, oder?
Das prägt, natürlich gibt es noch, es hängt auch stark davon ab, wie die lokale Kultur ist. Wenn ich jetzt christliche Jugendliche anschaue, wenn die Gemeinde sehr stark prägend ist, dann entwickelt sich dann hat die Gemeindekultur natürlich auch einen starken Einfluss. Mhm. Oder wenn die Eltern klare Strukturen und Regeln haben, dann prägen die natürlich noch mehr. Und es fließt ineinander über. Ich glaube auch, dass es nicht gut ist, alle Jugendlichen einer Generation in eine Schublade zu stecken. Mhm. Weil da gibt es Leute, die sind extrovertiert und introvertiert, Leute, die sind global orientiert und Leute, die sind lokal orientiert, Leute, die sind hochtechnisch versiert und andere, die wollen offline leben und am besten in der Hütte, im Wald und nur mit einem Stuhl und einem Tisch und einem Feuer und einem Hund oder so. Das ist, Thorsten Attendorn sagte das mal, ich glaube, in Bezug auf den Generationenkonflikt, wenn man fragt, ist ein Konflikt zwischen Generationen? Er meinte, nein, wir haben keinen Generationenkonflikt oder es sieht nicht danach aus, sondern wir finden, dass es eher ein Haltungskonflikt ist. Mhm. Und je nachdem, mit wem du zu tun hast, der Generation Z, hast du auch eine unterschiedliche Haltung, was die Lernbereitschaft angeht und die Flexibilität. Mhm. Deswegen, also man muss immer den Menschen als Individuum sehen und das können wir ja ganz gut. Wir sind ja hoch individualisiert jetzt hier im Westen und ihnen dann auch begegnen auf der Beziehungsebene und sie dort abholen. Mhm. Es ist sehr schwer, generelle Aussagen zu machen.
Mhm. Okay. Vor ein paar Monaten hast du ein Webinar zu einer Studie gemacht zum Thema Generation Z und Glauben. Oder hast du darüber gesprochen? Ich weiß gar nicht. Die wurde durchgeführt von Barna, ne? Genau, aber du hast darüber ein Webinar gemacht, so war das, ja.
Also zusammen mit dem Thorsten Attendorn, der hat dann eine deutsche Studie gemacht, der hat 1000 christliche Jugendliche in Deutschland und in der Schweiz befragt und seine Ergebnisse dann auch mit Barna zusammen geführt und die dann präsentiert in diesem Webinar. Ja, ja. Das heißt, wie tickt die christliche Generation Z? Kann man auf YouTube nachschauen.
Sehr cool.
Super Webinar.
Ja, verlinken wir euch gerne. Aber was war da für dich so das wichtigste Ergebnis? Und was hat dich vielleicht überrascht?
Da gab es einige Sachen, die mich überrascht haben. Also wir reden jetzt nur noch von christlichen Jugendlichen. Überrascht hat mich zum Beispiel, dass ein Viertel aller Gemeindejugendlichen einen sehr niedrigen Selbstwert haben. Sie denken, und sogar 15% sagen, sie sind Außenseiter, also richtig, richtig Außenseiter. Das nehme ich mit Bedauern zur Kenntnis und denke mir, das darf eigentlich nicht so sein, dass sie sich als minderwertig einstufen. Das bricht einem das Herz, wenn man denkt, die haben ja Jesus. Und wenn ich an die Kommunikation denke, was wir als Christen haben, Dr. Kara Powell sagt ja, die drei wichtigsten Dinge, die wir kommunizieren müssen in der Kinder- und Jugendarbeit sind Antworten auf die drei wichtigsten Fragen, die Kinder und Jugendliche haben, nämlich die Frage nach der Identität, wer bin ich, die Frage nach der Zugehörigkeit, wo gehöre ich hin, wer sind meine Leute und die Frage nach des Sinns im Leben. Sinn im Leben, wofür bin ich da, was soll ich eigentlich machen? Und wir als Christen haben die drei besten Antworten darauf und die sind zum einen, du gehörst dazu, du bist einer von uns. Also die Frage der Zugehörigkeit, wozu? Zur Gemeinde Gottes oder zur Kirche. Die Frage, wer bin ich, ist beantwortet durch die Frage, du bist genug aufgrund von dem, was Jesus für dich getan hat. Und das ist der Schlüssel. Mhm. Dieses genug, weil er alles für mich getan hat. Also Jesus plus nichts ist alles. Das ist so ein richtiges Evangelium.
Göttliche Mathematik.
Ja, und total das cool. Müssen Kinder und Jugendliche irgendwie nicht vermittelt bekommen haben, weil die Gemeindekultur, in der sie leben, und ich sage das jetzt pauschal auf alle Kirchen, weil das ist in allen Kirchen der Fall, ähnliche Ergebnisse, egal ob man jetzt im russlanddeutschen Kontext kommt oder aus dem landeskirchlichen Kontext kommt, also wenn man die Bibel regelmäßig liest und in einem kirchlichen Kontext ist, gibt es einen großen Teil von jungen Menschen, die sich eben nicht als genug ansehen, obwohl sie das Evangelium kennen, sie haben eine klare Christologie und verstehen, wer Jesus ist, und trotzdem hakt's. Und das ist schwer. Wir waren ja bei den drei Sachen. Ich glaube, diese drei Sachen, also du bist genug aufgrund von dem, was Jesus für dich getan hat, dieses Genugsein muss regelmäßig kommuniziert werden in unserem Programm und in unseren Interaktionen. Das können wir tun, indem wir sagen, ich freue mich, dich zu sehen. High Five, Schulterklopfen. Dass man einfach zeigt, ich bin zufrieden mit dir und Jesus ist es übrigens auch. Du gehörst dazu. Und das Dritte ist, das ist eher countercultural, also herausfordernd. Und zwar, der Sinn in deinem Leben ist nicht deine eigene Selbstverwirklichung, dass du deine Wünsche erfüllst, dass du besonders einflussreich, mächtig, high-performing bist oder so, sondern dass du dich als Teil von Gottes größerer Geschichte siehst. Er ist der Held der Geschichte, du bist ein Teil dieses Körpers, des Leibes Christi, der Gemeinde und er hat, also History is his story und das zu sehen, entspannt ungemein, kann aber auch mit der gängigen Kultur so clashen, dass man sagt, nee, ich will ja eigentlich Einfluss haben, mich selbst verwirklichen, jemand Besonderes sein. Und genau, wenn man diese drei Dinge zusammennimmt und regelmäßig kommuniziert, und ich glaube, das muss in jeder Gruppenstunde, in jedem Gottesdienst und auch in jeder Hauskreisinteraktion mit Jugendlichen kommen, irgendwie, dass man darauf zu sprechen kommt, du bist genug aufgrund von Ebis. Das würde so viel Druck wegnehmen, Entspannung bringen und damit auch freisetzen, Potenziale freisetzen. Weil wenn man entspannt ist, kann man auch spielerisch oder Herausforderungen annehmen, die man sonst nie angehen würde.
Sehr cool. Welche Rolle spielen Medien, Social Media, vor allen Dingen Influencer für diese Generation Z und wie wirkt sich das auf ihren Glauben bzw. den persönlichen Zugang zum Glauben aus? Also ich weiß jetzt nicht, wir können jetzt christliche Jugendliche reden oder insgesamt Jugendliche, also wir als Werk, und wir ermutigen auch jetzt gerade hier auch im Podcast wirklich Alltagsmission zu leben und sich für die Lebenswelt meines Gegenübers zu interessieren. Wenn das ein Jugendlicher ist, sich zu fragen, okay, wie tickt derjenige und wie kann ich durch Fragen sehr gut Interesse an seinem Leben gewinnen und ihm auch etwas von dem, wer Christus ist, vermitteln durch meine Art und Weise. Und da ist die Frage, welche Rolle spielen heute Medien, Social Media, so für diese Generation Z. Und wie wirkt sich das aus auf überhaupt allgemein persönlichen Glauben? Vielleicht bleiben wir erstmal bei Menschen, die Christus noch nicht kennen. Mhm.
Jugendliche verbringen ungefähr einen Vollzeitjob an Zeit, also 40 Stunden die Woche auf den sozialen Medien. Die sind prägend. Die konsumiert man. Die meisten suchen nicht bewusst nach Inhalten, sondern lassen sich berieseln. Mhm. Das heißt, die Inhalte sind so konzipiert, dass sie Aufmerksamkeit möglichst schnell gewinnen und lange halten. Und wenn man das im Kontrast sieht zu Inhalten, die meistens christliche Organisationen produzieren, dann sind die Inhalte nicht so konzipiert, dass sie die Aufmerksamkeit gewinnen und lange halten, sondern vielmehr fokussiert auf die Lösung, auf Jesus, auf theologische Inhalte, auf wahre Inhalte, während sie auf Social Media nicht so sehr das Wahre suchen, sondern das Authentische. Und das kriegen sie dort geboten. Mhm. Und sie werden dort abgeholt. Ich denke, wir können sehr, sehr viel davon lernen, wie die Inhalte heute aufbereitet werden. Also es ist mehr die Form, die wir lernen sollten als Christen, um unsere Inhalte auch dort so zu platzieren, dass sie ihre Wirkung entfalten können. Denn wer die Aufmerksamkeit gewinnt, der prägt. Der prägt Einkaufsentscheidungen, der prägt Kleidungsentscheidungen, der prägt Sprache. Jugendsprache wird über Social Media geprägt. Da sagt einer, very demure, very mindful. Und auf einmal reden die Tagesschau in Deutschland davon. Das ist faszinierend. Und dann letztendlich, wer das die Sprache prägt, prägt dann auch die Kultur, das Denken und nimmt dann auch langfristig Einfluss. Mhm.
Da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Wie echt ist das denn überhaupt? Find ich eine spannende Frage. Aber welche Rolle spielt der Glaube noch für diese Generation heute? Einerseits der christliche Glaube, die Kirche, andererseits aber auch andere Glaubensrichtungen, wie was weiß ich, New Age oder sogar Atheismus, ist auch irgendwie Glaube, nicht Glaube. Wie prägend ist das überhaupt noch? Ist das Thema Glaube überhaupt ein Thema für junge Leute?
Ja, ich denke, Glaube ist unglaublich wichtig, weil Glaube...
Unglaublich wichtig.
unglaublich. unglaublich. Ja, es ist so, dass unser christlicher Glaube uns eine Weltanschauung gibt, die beruhigend wirkt. Wir würden es manche Evangelisten sagen, auf das Loch in unserem Herzen, das nur von
beruhigend
Gott...
Beruhigend wirkt? Wie meinst du das denn?
Ja, wir wissen, wo es hingeht. Wir wissen, wer gewinnt.
Okay, wenn man es glaubt.
Wenn man es glaubt, genau.
Ja, sonst ist genau. Kann es auch unruhig sein.
Und Religion, die Definition von Religion, Latein, der Begriff bedeutet ja Zurückverbindung. Man verbindet sich mit Religare. In unserem Fall mit Gott, mit dem Schöpfer. Und das braucht man. Und Leute suchen danach, instinktiv, versuchen sich an irgendwas dran zu hängen. Und das, womit wir uns beschäftigen, wo unsere Aufmerksamkeit, also man merkt es, wenn man abends im Bett liegt und wo die Gedanken hinschweifen, das suchen wir, das betrachten wir, das prägt. Und ich glaube, der Glaube oder Religion ist da die Lösung, weil also in unserem Fall glaube ich, dass dieses Genugsein, diese Frieden, den findet man nur bei Jesus. Mhm. Weil die Produkte, ich meine, unsere Welt funktioniert ja so, dass du ständig mit Nachrichten bombardiert wirst, die dein Desire triggern. Also die dir sagen, hey, du brauchst das und dann bist du zufrieden und glücklich. Mhm. In dem Moment, wenn du dir ein Produkt kaufst, merkst du, dass ist doch nicht das Wahre und es verliert schnell seinen Glanz und du suchst das nächste Produkt und bist in diesem Zyklus und wirst unzufrieden. Deswegen glaube ich, dass Dinge niemals befriedigen können, nur eine Person, in dem Fall Jesus Christus.
Einerseits, hast du schon anklingen lassen, ist es der Generation Z wichtig, individuell zu sein, also Individualität ist ein hoher Wert. Jeder darf so leben, wie er will, muss sich nichts vorschreiben lassen. Andererseits ist die Generation aber auch total abhängig. Abhängig von Influencern, Dinge nachzumachen. Das klingt irgendwie schizophren. Also das ist doch irgendwie widersprüchlich auch, oder? Also da frage ich mich, wie sich das auch auf die Reaktion, auf das Evangelium auswirkt in der Evangelisation.
Wir haben ein Überangebot an Informationen durch das Internet und einen Mangel an richtiger Community, an Gemeinschaft. Mhm. Und ich glaube, dass viele sich danach sehnen, einfach nur Räume zu haben, wo sie sein können, authentisch, echt sein können und über ihre Herausforderungen reden können mit einem Gegenüber. Wenn wir solche Räume kreieren, digital, aber auch offline, dann ist schon viel gewonnen. Ich glaube auch, dass viele Leute bereit wären oder zumindest sein sollten, um in eine Community reinzukommen, muss man ja auch ein bisschen Abstriche machen, Kompromisse eingehen.
Sich darauf einlassen.
Sich an die Regeln halten. Wenn ich jetzt einem Volleyballclub beitrete und Fußball spielen will, dann
wird es schwierig.
Also,
man darf ja auch, ne, mit dem Fuß ab und zu mal beim Volleyball.
Und da macht er mein Beispiel
kaputt. Okay, ist ein anderes Thema. Also ist schon so lange her, aber ich habe früher Volleyball gespielt. Okay, aber ich habe es jetzt ganz rausgebracht.
Ist gut. Das war sowieso spontan, das Bild. Das Bild. Genau. Junge Menschen.
Aber wir waren bei der Frage, irgendwie hast du mir die noch nicht richtig beantwortet. Diesen Widerspruch, siehst du den nicht? Einerseits Individualität, andererseits ich mache doch alles nur nach, was alle machen und was der Influencer mir vormacht.
Das ist eine der Hauptbeschwerden, die Jugendleiterinnen, vor allem in der Arbeit mit Kindern, uns auf unseren Newsletter hin antworten. Sagen, guck mal hier, wir haben das Problem. Da kommen die Eltern und die Eltern erziehen in dem Stil wie, du willst heute mit dem Schlafanzug in den Kindergarten gehen? Okay. Keine Schuhe anziehen? Okay. Dann werden die Kinder
in den Kindergarten gelassen.
Die werden dann einfach so in den Kindergarten gebracht. Dann sollen die das Personal dort halt gucken. Mhm. Also und mit dieser Einstellung kommen jetzt Kinder in Gemeindeprogramme und sagen, ja, ich möchte eigentlich nicht mitmachen. Ich setze mich hier mit dem Handy in die Ecke und spiele Fortnite. Was machst du da jetzt? Das sind gefordert in der kirchlichen Arbeit. Es ist schwer, weil man braucht die Eltern. Wenn aber die Eltern da nicht mitmachen, dann muss man viel, viel mehr Zeit in das individuelle Recht, gehört zu werden, investieren. Also einfach noch mehr Arbeit, die Beziehung zu bauen, bevor man überhaupt dann zu Inhalten kommen kann.
Das finde ich voll gut. Wie verdient man sich denn das Recht, gehört zu werden?
Fragen stellen, aktiv zuhören, das sind die zwei größten Sachen. Für die Leute beten, mit denen man in die Beziehung reingeht. Sich einfach darauf einlassen. Man sollte weniger Zeit in Programme und Predigten investieren, also die Vorbereitung von Programmen und Predigten, viel mehr Räume schaffen, wo man einfach nur reden kann. Also es lohnt sich nicht, Hunderttausende von Euros in einen Jugendraum zu investieren, den man dann erhalten muss. Wenn man da nicht die Räume schafft, dass man sich regelmäßig mit Jugendlichen treffen kann.
Ich verstehe den Ansatz mit den Fragen und so weiter, aber jetzt das Beispiel Influencer, wenn du sagst, das sollten wir lernen, das sollten wir nachmachen, das sollten wir nutzen für das Evangelium, echt sein, in Anführungsstrichen. Wie verschafft sich denn einen Influencer oder auf welche Weise verschafft sich ein Influencer das Recht, gehört zu werden? Weil der stellt mir ja keine Fragen.
Ein Influencer stellt dir Fragen, und zwar richtig viele.
Okay.
Also wie so ein typisches Video aufgebaut, das ist immer schnell. Die arbeiten mit sehr vielen Hooks, Haken, um deine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Zum Beispiel ist das Titelbild und der Text, der dich zum Klicken bringt, so konstruiert, dass er bei dir Neugierde auslöst oder Angst oder ein Verlangen. Und dann klickst du drauf und direkt die ersten Worte, die dir ein YouTuber vermittelt, sind Hooks wie Fragen, hast du schon mal darüber nachgedacht oder bist du in dieser Situation, du identifizierst dich, er öffnet neue Loops, also neue Wege, da bist du neugierig und jetzt willst du das Video bis zu Ende schauen. Stellt dir Fragen, aber was Content Creator, Influencer gerade so würdig macht, gehört zu werden, ist, dass sie in einem Bereich Inhalte fabrizieren, indem sie sich auch wirklich auskennen. Also wenn man sich so ein Venn-Diagramm, kennst du vielleicht diese drei Kreise vorstellt, da überschneiden sich einerseits die Hobbys oder die Interessen des Influencers, der kennt sich aus in diesem Bereich, dann ist da die Überschneidung mit dir, also du bist auch daran interessiert und dann gibt es noch diese Überschneidung mit, das ist ein Bereich, der möglichst interessant ist für viele, viele andere. Also Influencer geben sich ganz bewusst einem Thema hin. Und sagen, ich bin der für Solaranlagen. Das wäre jetzt einer, der mein Vater schauen würde. Oder ich bin jetzt der Influencer nur für Mikrofone und Equipment. Mhm. Und genauso gibt es auch Influencer nur für biblische Themen. Das haben wir auch. Die sind so prägend. Hier ein Beispiel. Ich glaube, in Deutschland, im freikirchlichen Bereich, gibt es nur zwei Influencer, die... Und hier übertreibe ich ganz bewusst, immer ein Statement-Hook, gibt es auch, man muss nicht einen Fragen-Hook, sondern ein Statement-Hook. Ich sage, 50% aller freikirchlichen Predigten sind entweder vom Hartl oder vom Tobi Teichen geprägt. Zwei Influencer in dem Bereich. Mhm. Ja, und ja,
stimmt.
Die Leute schauen sich während der Predigtvorbereitung deren Inhalte an und klauen sich mal hier einen Satz, mal da einen Satz, manchmal den ganzen Aufbau und geben den dann Sonntag wieder. Das ist, weil sie eben Influencer für diese Nische sind. Mhm. Die kennen sich aus. Die haben wirklich das Know-how. Und die sind auch freigesetzt von ihrer Familie, und, um da Vollgas zu geben. Und die teilen gerne.
Mhm. Cool. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich weitermache hier. Ja, vielleicht genau. Diese Generation Z, um nochmal zurückzukommen, beruft sich einerseits auf, also ganz blind so auf Fakten, Aussagen wie, die sie schon mal gehört haben hier, Glaube und Wissenschaft widersprechen sich oder es gibt keine Wunder oder es gibt keinen Gott oder so, ne? Und andererseits ist ihnen ein recht klares Bewusstsein des Übernatürlichen. Es muss mehr geben als das. Sie haben eine Offenheit dafür, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass es eben noch mehr da gibt. Und dazu kommen einerseits, dass der Glaube an Jesus aufgrund von persönlichen Überzeugungen, wie zum Beispiel zum Thema LGBTQ oder Abtreibung oder Sexualmoral, eher abgelehnt wird. Ja, man weiß, die Kirche hat da so eine Meinung dazu, das sehe ich anders. Und andererseits, dass authentisch gelebter Glaube durchaus respektiert wird. Also wenn ich einen Jugendlichen kennenlerne und der sieht das an mir, boah, der lebt echt sein Glaube und sein, das, was er sagt und was er lebt, das stimmt irgendwie überein, da ist eine Authentizität da, dann ist das anziehend. Und wie können wir jetzt, das ist so meine Frage, wie können wir jetzt mittendrin all diesen Widersprüchen, Einflüssen und so weiter auf eine gute Art und Weise das Evangelium vermitteln, dass es auch ankommt, dass es in ihrer Lebenswelt verstanden wird. Du hast gesagt, ja, mit den Fragen gehört zu werden, das Recht gehört zu werden, sich zu erarbeiten. Kannst du da noch ein bisschen weitergehen? Also auf welche eine Weise kann ich in diese Generation jetzt einen Glaubensinhalt vermitteln?
Boah, du hast so viele interessante Sachen gesagt, auf die ich gerne eingehen würde. Ich glaube, die Mehrheit der Gesellschaft, die leben in der Mitte, sind eher ausgewogen. Und es gibt Extreme.
Aber es ändert sich aber auch, ne?
Man polarisiert. Social Media funktioniert so, dass nur die Extreme gehört werden.
Ja, genau.
Wenn du zu ausgewogen bist, dann gibt es ja keinen Grund, deine Meinung oder deine Ideen anzuhören. Man braucht starke Ideen tragen, werden weit getragen auf Social Media. Dann hast du aber den Nachteil, wenn du starke Ideen hast und für etwas einstehst, dann hat die Gesellschaft die Gewohnheit, den Rasen zu mähen. Es gibt in Amerika diesen Spruch, dieses Statement, Tall Poppy Syndrome. Also eine Blume, die größer wächst als die anderen, die wird abgesägt. Und zwar vor allem in unserer Kultur, in der deutschen Kultur. Also wenn jemand besonders hervorsticht mit einer Meinung, dann wird er natürlich angegriffen und herausgefordert. Wenn man jetzt also als Christ für etwas stehen möchte, dann gehört es zur Leiterschaft dazu, die Rückschläge und Schläge und Kommentare auszuhalten. Darauf lässt man sich ein. Also man folgt Jesus und man weiß auch, wo er hingegangen ist. Darauf läuft es hinaus, wenn man dann für etwas einstehen will. Muss man sich gut durchrechnen. Will ich überhaupt? Oder will ich lieber...
Ja, hat Jesus selber auch gesagt.
Wir beten, dass Gott uns einen anderen Pastor schickt, der das dann macht oder so.
Ja.
Genau. Das ist das eine. Und wenn es um Wirkung geht im christlichen Bereich, würde ich vor allem den Shift machen auf, wir müssen nicht die anderen Leute gewinnen. Das macht der Heilige Geist. Was wir müssen, ist, wir müssen Schüler von Jesus sein.
Mhm.
Und er hat auf eine ganz besondere Art und Weise gedacht, geredet und gehandelt. Und wenn ich an seine interne Motivation denke, die spiegelt sich auch wieder in dem, was er den Jüngern beigebracht hat, zum Beispiel beim Thema Gebet. Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie so beten sollen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das hat einen besonderen Grund, weil Jesus alles, was er getan hat, durch diese Brille angeschaut hat. Werde ich mit dem, was ich jetzt hier sage und tue, den Vater verherrlichen? Mhm. Werde ich ihm Ehre bringen? Das war auch der Hauptgrund, weshalb er auf die Erde kam. Man könnte jetzt sogar kritisch nochmal ein Statement-Hook raushauen und sagen, schau mal, Jesus kam nicht aus Liebe zu dir, natürlich ist es auch ein Grund, aber er kam vor allem zur Ehre des Vaters, um seines Namens willen, weil der Vater zeigen wollte, wie er wirklich ist, weil er wirklich liebevoll ist. Mhm. Es geht hier mehr um die Ehre des Vaters. Und wenn das jetzt seine interne Motivation ist und ich die als Christen einfach von ihm abschaue und imitiere, dann frage ich mich natürlich, was kann ich heute tun, um den Vater zu ehren? Und dann komme ich zuerst zu den geistlichen Gewohnheiten, bevor ich zum Predigen auf Social Media schaue. Bete ich denn? Bin ich mit dem Vater verbunden? Fühle ich denn wirklich, dass ich genug bin aufgrund von dem, was Jesus für mich getan hat? Gebe ich den Zehnten oder bin ich großzügig? Habe ich Bibelverse intus, sodass ich weiß, wie ich zum Beispiel mit dem Thema Geld umgehe? Da gibt es diesen Spruch in die Sprüche, dass der sich Geld ausleiht, der Sklave von dem ist, von dem er sich ausleiht. Also the borrower is slave to the lender. Das ist einer der essentiellsten Verse für Christen eigentlich, wenn es um Finanzen geht. Mach keine Schulden. Und sowas Jüngerschaft bedeutet, dass ich Jesus imitiere und auch das, was ich in der Bibel lese, als autoritativ anerkenne und auch in meinem Leben umsetze. Das macht mich countercultural und dann auch würdig, auf Social Media angeschaut zu werden, weil dann wollen die Leute wissen, wie machst du das denn wirklich? Weil das macht neugierig. Also einfach nur, indem ich mich Jesus ganz hingebe, komme ich dann zu dem Punkt, dass ich als Alltagsmissionar auch wirklich gerne gefragt werde.
Mhm.
So erarbeite ich mir das Recht, gehört zu werden, weil ich einfach nur Jesus kopiere.
Sehr gut. Boah, das hast du richtig gut erklärt. Danke dir. Voll gut. Wir kennen die Risiken von Social Media inzwischen recht gut. Dinge wie Suchtverhalten, der Druck, der da ist, irgendwie gut dazustehen. Und der Zwang, sich auch immer zu vergleichen, schlechte Vorbilder und so weiter und so fort. Aber ist wirklich alles negativ oder gibt es vielleicht auch Chancen, die uns Social Media und Medien allgemein für unsere Alltagsmissionen für Jugendliche bieten? Ein bisschen hast du schon gesagt, in dem Kontext das Recht gehört zu werden und da auch von Influencern zu lernen, von nicht-christlichen Influencern zu lernen. Kannst du das noch, hast du gute Beispiele? Kannst du noch aus eigener Erfahrung reden?
Also mittlerweile lernt man ja die Mehrheit von dem, was man lernt, also ich sage jetzt mal verallgemeinernd, auf YouTube.
Mhm.
Da gehe ich stark von aus. Also wenn ich heute lernen will, wie ich den Garten am besten bestelle, dann gehe ich direkt zu YouTube und ich wüsste auch gar nicht, wo jetzt lokalen Fachmann wäre, der mehr wüsste als YouTube, genau. Solaranlagen, das Gleiche. Es ist Winterzeit jetzt hier jetzt bei uns. Man guckt sich natürlich an, wie entlüftet man eine Heizung auf YouTube. Genau. Also Social Media ist der Ort, wo man sich heute bildet. Das kommt dazu. Was ich sehe,
Denkst du nicht, dass mehr So, also KI, jetzt ChatGPT oder andere, schneller helfen. Also ich bin jetzt nicht mehr diese Generation. Ich nutze YouTube viel. Manchmal ist mir das aber dauert mir einfach viel zu lang. Ey, der labert so viel. Ich will doch jetzt einfach nur wissen, wie ich jetzt, hatte ich diese Woche, ich habe das Auto von meiner Tochter repariert.
Ja.
Ja, ein Fiesta.
Machst ein Foto direkt in ChatGPT und fragst, was ist hier kaputt?
Ich benutze dann ChatGPT, ja.
Ja, ich auch.
Aber natürlich, manchmal, je nachdem, also Perplexity oder andere Tools, wo du eine gute Quellenangabe hast und direkt gucken kannst, hilft mir meistens schneller weiter, als jetzt auf YouTube und da so einen langen Film anzugucken.
Das stimmt. Ich habe, meine letzte Frage war, glaube ich, Antibiotika. Wie nehme ich das ein? Alle 12 Stunden, alle 24 Stunden? Und ChatGPT sagt, frage deinen Arzt oder Apotheker. Und da musst du halt mehrmals nachfragen, ja, wie ist es mit dem und mit dem Antibiotika und so. Das stimmt. ChatGPT ist im Moment, ich bin gespannt, wie es wird. Es muss teurer werden bei dem, was es für uns tut, finde ich. Ich zahle 20 im Monat. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann die Schere aufgeht zwischen Arm und Reich und dass man dann vielleicht 500 oder Tausende von Euros im Monat dann für einen guten AI-Zugang zahlt.
Mm. Ja. Okay, aber es ist ein anderes Thema.
Anderes Thema, genau.
Können wir nachher beim Essen drüber reden. Okay, zurück dazu. Die Chancen und Risiken und wie kann man es gut nutzen auch, um Jugendlichen zu erreichen?
Okay,
du wolltest ein Beispiel bringen.
Ja, das Erste, was man sich fragen sollte, ist, bin ich berufen, auf Social Media Missionar zu sein?
Mhm.
Nicht jeder beantwortet die Frage mit ja, weil online zu arbeiten ist ein Ministry. Die ersten Online-Pastoren, die es in den USA gab, das ist schon ein paar Jahre her, von Gemeinden angestellt, die waren exklusiv angestellt, um online mit Leuten zu interagieren, im Livestream zu begleiten und dann auch online Seelsorgegespräche zu führen. Also wirklich exklusiv online. Die haben nur digital gearbeitet. Und die hatten wenig häufig den Auftrag, holt die Leute vom digitalen Raum in den lokalen Raum. Mhm. Weil oft bleibt digital und lokal getrennt. Also habe ich den Auftrag, digital zu sein, Leuten dort zu dienen und auch dort zu bleiben. Also sie nicht von Instagram runterzuholen zu einer physischen Location. Wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, dann wäre die nächste Frage, welches Format ist richtig für dich? Also YouTuber oder generell Content Creator arbeiten in dieser Reihenfolge. Sie machen sich erst Gedanken darüber, was ist die Idee, die ich kommunizieren möchte. Sagen wir, du willst als Alltagsmissionar unterwegs sein, dann ist klar, die Idee ist Jesus, ich bin genug aufgrund von dem, was Jesus für mich getan hat. Das Evangelium will ich vermitteln. Als nächstes überlegt man sich, welches Format ist das Richtige? Bin ich denn einer fürs Interviewformat? Bin ich einer fürs Vlogformat? Bin ich einer für das Breakdown-Format, wo ich Dinge erkläre, Inhalte, so ein bisschen theologisch aufdrösle? Es gibt viele, viele andere Formate. Challenge-Format, bin ich jemand, der jetzt besondere Stunts macht oder Herausforderungen oder Spiele? Und danach, wenn man sich das Format überlegt hat oder die Formatkombination, überlegt man sich, was ist denn das besondere Gewürze, der Spice, was mein Video besonders macht? Kann ich irgendwie Herausforderungen, die Stakes erhöhen, sagen, hier hängt viel von ab, kann ich irgendwie Geld mit involvieren oder kann ich andere Stakes, wie zum Beispiel Beziehungen, Risiken einbauen oder Zeit, sagen, ich habe möglichst viel Zeit in etwas rein investiert und das macht dann irgendwann ein Gesamtkonzept aus. Das Herausfordernde ist, wenn man jetzt sagt, ich bin Online-Missionar, Social Media, muss man eigentlich sagen, ich mache 3 Videos die Woche. Am Anfang auf Masse produzieren, bis man seine ersten 40, 50 Videos gemacht hat. Danach zeichnet sich ab, welches Format gut funktioniert und dann weniger häufig produzieren, aber in dem Format es gut ankommt, sodass man am Schluss vielleicht nur noch einmal die Woche oder nur noch einmal im Monat produziert. Es ist ein Vollzeitjob, online zu arbeiten. Und ich glaube, was wir sehen werden, ist, es werden die YouTuber, die sich jetzt so etabliert haben, werden immer professioneller. Ab einem bestimmten Follower-Count, 100.000, engagieren die Leute, die für sie arbeiten, haben sie Produktionsteams und dann ist es unmöglich, noch mit denen in den Wettbewerb zu treten. Es sei denn, man ist anders. Und das ist die Herausforderung. Das anders zu sein auf Social Media, also echt zu sein, fällt sehr schwer, weil man die Erfolgsrezepte sieht und man die ja gerne kopieren möchte. Darf man aber nur teilweise. Man muss sich inspirieren lassen und dann aber auch ein Original sein. Und das ist überhaupt mit das Schwerste. Mhm. Es gab mal einen Palliativmediziner, Bonnie Ware, und er hat herausgefunden, dass Die Top 5 Gründe, Dinge, die auf dem Sterbebett bereut werden. Grund Nummer 1, ich bereue, dass ich nicht mehr ich selbst war. Nicht mehr authentisch. Weil man passt sich doch lieber an im Leben, um nicht anzuecken, weil es kostet weniger Energie, wenn man einfach mitläuft. Wenn man jetzt online auf Social Media wirklich ein Ministry haben will, dann muss man bereit sein, das Risiko einzugehen, viel kritisiert zu werden, belächelt zu werden, bis es dann irgendwann klappt. Hm. Das ist ein enormes Risiko. Hm. Also deswegen, ohne Berufung würde ich es nicht machen.
Ja, wichtig. Kommen wir von online weg in offline. Was kann der Jugendleiter vor Ort von Influencern lernen im Umgang mit der Generation?
Wenn es jetzt jemand ist, der sich für Programme in der Predigt oder so vorbereitet, viel mehr problemorientiert zu sprechen und zu denken als lösungsorientiert. Ich komme lösungsorientiert, ich will den Jugendlichen sagen, Jesus liebt dich. Die Jugendlichen kommen problemorientiert, ich fühle mich so allein. Ich weiß nicht, ob mich jemand mag. Und anstatt jetzt zu sagen, in dieser Predigt werde ich dir sagen, wie sehr Jesus dich liebt, werde ich sagen, in dieser Predigt werden wir darauf eingehen, warum du dich manchmal einsam fühlst und was du tun kannst, um dich geliebt zu fühlen. Das ist ein Hook, aufgebaut auf das Problem, der dann klar die Lösung hat am Ende. Aber anstatt zu sagen, wir predigen über Matthäus 5, Vers irgendwas, sagen wir predigen heute über das Problem. Mhm. Und du willst sicher die Lösung dazu hören. Mhm. Viel mehr Hooks.
Ja, jemand hat es mal gesagt, du musst die Leute dort kratzen, wo sie juckt.
Ja, oder ihnen zeigen, guck mal, es könnte sein, dass sie sich dort juckt. Und dann wollen sie wissen, oh ja, stimmt, das, da juckt es mich wirklich.
Ja. Ja. Genau. Ja, okay. Wovor hat diese Generation Z Angst?
Medial aufbereitet, also einerseits Umwelt.
Und ich war noch nicht ganz fertig. Und wovon träumt sie? Mhm. Also zwei.
Ja, wovor hat sie Angst, wovon träumt sie? Wenn man so schaut, die größten Ängste, die haben mit Umwelt zu tun, mit der globalen Erwärmung. Das macht vielen jungen Menschen so viel Angst, dass sie sagen, ich möchte keine Kinder in die Welt setzen. Es ist so unsicher, volatil. Und wir wissen historisch, dass wenn Menschen Angst vor der Zukunft haben, die Welt als unsicher sehen, machen sie viele dumme Dinge. Machen Kurzschlussentscheidungen und das kommt nicht gut langfristig. Neben Umwelt, Krieg. Biden sagte mal, dass Putin keine Seele hätte. Und das macht den Amis natürlich Angst, mit so jemandem in Konflikt zu gehen. Und Jugendlichen erst recht. Diese Woche kommen immer mehr Franzosen nach Rumänien, da wo wir wohnen. Die machen dort Truppenübungen, einfach um zu zeigen, guck mal, wir sind bereit, für wenn es dann weitergeht, wenn Trump gewählt wird. Also das, dieser globale Konflikt. Und dann kommt ab und zu dann auch immer wieder Israel und Iran und Hezbollah, Hamas. Das macht die Welt sehr unsicher. Man sieht, Raketen können wirklich 1700 Kilometer weit fliegen. Und die Welt könnte jederzeit hochgehen. Braucht nur einen Verrückten am Schalter, am roten Knopf. Das bedrückt junge Menschen. Dann haben wir, dadurch, dass sie 40 Stunden die Woche Social Media ausgesetzt sind, die Herausforderung, dass es sich negativ auf ihre mentale Gesundheit auswirkt. Und das ist nachgewiesen. Deswegen sagen Sozialpsychologen wie Jonathan Haidt, besser kein Handy unter 14 geben, Social Media am besten erst ab 16, weil es bedrückt. Es verändert Denkmuster, es lässt einen nur noch um die Probleme kreisen, man wird ständig bombardiert.
Aber das geht nicht nur jungen Leuten so.
Ja, es geht auch.
Ich merke das selber zum Beispiel. Ich habe mir die ganzen Social Media Sachen habe ich mir einfach runtergeschmissen vom Handy. Vor allen Dingen hier Twitter, also X, ne? Das ist so toxisch. Also je nachdem, wofür du dich interessierst, du siehst nur noch dieses Zeug. Also selbst ich, der schon älter bin, ich merke, was das mit mir macht. Und ich sage, nee, will ich nicht. Und also es ist nicht nur bei jungen Leuten so.
Das stimmt. Und gerade Erwachsene haben die Verantwortung, vorzuleben. Mhm. Wenn Eltern sagen, schau mal, Handy ist nicht gut für dich, aber sie selbst beim Mittagessen immer wieder ihr Handy checken, das wird von den Kindern imitiert irgendwann.
Genau.
Dann ist es auch so, dass Jugendliche, wenn sie auf Social Media News-Inhalte konsumieren, die springen sofort zu den Kommentaren. Mhm. Die schauen gar nicht die Berichterstattung, die schauen sich die Kommentare an. Und die haben eine viel stärkere Prägekraft oftmals.
Ja.
weil das wird dann imitiert, das wird dann weitergesagt auf dem Schulhof oder im Gespräch mit anderen. Man nimmt schnell den Kommentar mit den meisten Likes, vergleicht ihn mit dem anderen, so, ja, das ist ungefähr jetzt meine Meinung, die übernehmen sie gerade so. Ist viel Risiko dabei.
Gut, das war jetzt ganz viel bei der Angst vor dem, was so lastet und so weiter. Mhm. Was ist das, wovon Sie träumen?
Gerechtigkeit. Das ist natürlich immer ein Begriff. Soziale Gerechtigkeit. Mhm. Jeder soll sich selbst entfalten können und sich selbst treu sein können, was auch immer das dann heißt. Wenn man dann so stark von Social Media beeinflusst ist, wir sehen das in der Kinder- und Jugendarbeit. In manchen Jugendgruppen, boah, mache ich da jetzt Fass auf.
Mach auf.
Das ist immer LGBTQ. Mhm. Da gibt es ja sehr viele junge Menschen, die sich als LGBTQ identifizieren. Mhm. Man redet mittlerweile in den USA von 20% der jungen Leute, die sagen, ich gehöre zu dieser Gruppe, also lesbisch, schwul, bi und trans und was da alles drin ist. Oder einfach nur, ich finde, das ist gut, diese Gruppe zu fördern und in den Mittelpunkt zu stellen. Früher war das nicht so. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wer ist denn wirklich homosexuell, dann sind die Zahlen nicht 20%, dann sind die Zahlen eher zwischen 1,5 und 5%. Also wie kommt es, dass das so inflationär kommt? Das ist medial gepusht. Mhm. Und durch diesen medialen Push sehen wir auch zunehmend Dinge wie Rapid Onset Gender Dysphoria. Leute sehen auf Social Media, dass die Lösung für ihre Probleme sein könnte, also du bist unbeliebt, du bist vielleicht auf dem Spektrum, vielleicht ein bisschen autistisch, kommst nicht gut an. Vielleicht ist die Antwort auf deine Probleme, du bist einfach trans. Und das wird von vielen jungen Menschen angenommen und dann rufen die Lehrer zu Hause an und sagen, ja, ihre Tochter ist ein Junge. Das ist jetzt so. Und dann sagen die Eltern, ja, dann wird es wohl so sein. Und das ist...
Und kapitulieren.
Das ist die Welt, in der wir leben. Mhm. Und da muss man bedacht, liebevoll rangehen. Man darf jetzt nicht sagen, nee, das ist einfach falsch. Sondern man muss das Gespräch suchen, die Leute mit an der Hand nehmen. Guck mal, jetzt lass das Kind noch nicht umoperieren. Mach doch noch keine Pubertätsblocker, sondern warte erst mal ab. Denk das nochmal durch. Es kann auch sein, dass dein Kind unbeliebt ist, weil ihr vielleicht komisch seid als Familie und mal daran arbeiten solltet.
Ja, eigentlich sind solche Erlebnisse auch wunderbare Möglichkeiten, wirklich Interesse an meinem Gegenüber zu zeigen und ihm zu helfen, vielleicht auch zu einem anderen und einem tieferen Verständnis zu bekommen, das Problem zu offenbaren, um dann auch irgendwann irgendwie so eine Person auf den eigenen Glauben und Überzeugungen vielleicht dadurch einen Schritt näher zu Jesus zu bringen. Ne? Das ist, aber dafür muss ich mich dann für meinen Nächsten interessieren und für seine Herausforderungen, Probleme. Ja, da haben wir viel drüber gesprochen.
Ich glaube, das geht auch nur, wenn man Margin, die Kapazität in sein Leben einbaut. Und die meisten machen das nicht. Mhm. Da würde ich, John Mark Comer ist sehr bekannt dafür, Neuerfindung der Langsamkeit und dass man in Ruhe lebt.
Mhm. Ende der Rastlosigkeit.
Ja, genau sowas.
Habe ich kürzlich gelesen. Mache jetzt mit meiner Frau regelmäßig den Sabbat.
Ja.
Also der Sabbat, der ist bei uns nicht am Sabbat, aber wirklich ein Tag von 18 bis 18 Uhr. Wir fangen schön an mit einem Kochen als Familie zusammen und verbringen den Abend miteinander. Und du merkst, das verändert. Es verändert dich, das verändert deine Sicht auf deine Frau und deine Kinder, weil du hast Zeit, du hörst zu, du bist unabgelenkt, das Smartphone nicht ständig dazwischen. Sie machen noch nicht so gut mit, also meine Kinder, meine Frau und ich ziehen das schon durch. Ich muss sie noch überzeugen.
Ja.
Andi, vielleicht hast du noch einen Tipp für mich. Ich probiere es mal mit deinen drei Fragen. Sehr gut. Andi, vielen Dank für das Gespräch. Es war total interessant. Ich hätte noch 1000 weitere Fragen, um in die Tiefe zu gehen. Aber ich glaube, wir machen hier mal einen Punkt. Vielleicht können wir das irgendwann mal weiterführen. Zum Abschluss habe ich noch drei persönliche Fragen an dich. Was ist deine eigene größte Herausforderung, wenn es darum geht, Jugendliche für Jesus zu gewinnen? Pause.
Kann man ja rausschneiden.
Nein, wir schneiden nicht.
Ja. Ich denke nach, Jugendliche für Jesus zu begeistern, meine größte Herausforderung. Mhm. Zeit, Fokus, Prioritäten, dass ich mir die Zeit nehme. Ich denke jetzt an meine eigenen Kinder. Mhm. Es ist so leicht zu sagen, ich gehe jetzt schnell arbeiten oder mache ein Meeting mit jemandem, der Hilfe braucht. Aber die eigenen Kinder oder die Jugendlichen, die wirklich Hilfe bräuchten, brauchen Zeit. Und das geht nur, wenn ich Priorität setze und sage, diese Stunde treffe ich mich jetzt mit dir und wir gehen spazieren. Und beim Spazieren, da öffnen sich Jugendliche erst. Aber oft kommt es gar nicht erst dazu, weil ich meine Zeit mit scheinbar wichtigeren Dingen verbringe. Mhm.
Welches Buch kannst du empfehlen, wenn sich jemand noch mehr mit der ganzen Thematik dieser Generation und so weiter beschäftigen möchte?
Tatsächlich Artikel auf unserer Webseite. Da kommt immer wieder was Neues. Wir übersetzen die besten Inhalte. Mhm. Und viele der Inhalte brauchen kein Buch. Es reicht, wenn man die Liste sieht, auf die Schnelle.
Sehr gut. Und letzte Frage. Welchen Tipp hast du für unsere Podcast-Hörer, egal ob es sich jetzt um Jugendleiter, Eltern, Geschwister, Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben, handelt? Was können sie diese Woche ganz gleich sofort praktisch umsetzen, um die Generation Z zu erreichen?
Wenn jetzt jemand neu in der Jugendarbeit anfängt, einfach eine Liste machen von 3 Leuten, die du diese Woche anschreibst oder anrufst, mit denen du Zeit verbringst. Mach nicht zu viele, mach sie nicht zu kompliziert und verbring einfach Zeit mit ihnen.
Sehr gut.
Und stell ihnen die 3 Fragen.
Andi, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier.
Danke für die Einladung, ist wirklich professionell bei euch. Ich weiß nicht, die
das
Leute...
Das Erste, das muss ich euch sagen, das Erste, was der Andi gemacht hat, der kommt hier rein und der guckt die Kamera an. Oh, Kamera!
Ja, es sind wirklich gute Kameras. Wirklich gute Kameras. Also wenn's ja, es ist ein Traumstudio. Wenn ihr das sehen könntet.
Ja, das sehen sie ja manchmal. Okay, also. Vielen Dank auch an euch fürs Zuschauen, Zuhören. Ich mache einfach ein kurzes Ende hier. Ach ja, falls du den Newsletter noch nicht abonniert hast, geh auf holgebach.org/machbar und abonnieren dir, dann verpasst du keine neue Folge mehr. Und da gibt es auch immer coole, wertvolle Tipps. Und in den Shownotes unbedingt gucken, Mr. Jugendarbeit besuchen. Alles klar, wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.